Ciao Bella, come stai? Sto qui in Germania e sono italiano.
Dieser Bass through Italy.
Ein Podcast von Jule und Akadi.
Buonasera, es ist wieder abends.
Buonasera, nicht ganz so spät.
Nicht ganz so spät. Wir sehen durch eine Plastikplane den Sonnenuntergang. Es sieht schon sehr idyllisch aus.
Denn wir sitzen in einem Gewächshaus.
Es ist alles so ein bisschen shady hier in der Nähe. Ich sehe, den hinter mir ist ein Wohnwagen, dessen Tür offen ist. Wir haben uns nicht richtig getraut, da reinzuschauen. Hier liegen überall so Töpfe, Plastiktöpfe, Sachen zum Anbauen. Ich habe schon ein, zwei Fläschchen gesehen, die ich aus vertrauter Quelle kenne. Und das wird auch zum Grasanbauen benutzt. Wie gesagt, es ist ein bisschen shady. Es ist sehr warm.
Das hättest du mir jetzt alles nicht so genau erzählen sollen.
Aber wir sind regengeschützt.
Ich will nicht hier sein.
Es ist okay, es wird super sein. Hier ist ja schon alles abgebaut. Es ist nur noch eine Müllhalde.
Ja, also wir sitzen hier drin, hier krabbelt sehr viel, deswegen muss ich nebenbei immer nochmal die Käfer managen, dass sie mich nicht zu sehr bekrabbeln. Wir haben ein paar aufregende Tage hinter uns.
Wir haben uns lange nicht mehr gemeldet, weil wir viel gefahren sind.
Ja, und wir haben auch viel gemalt und mir ist mal wieder aufgefallen, wie viel Organisation so ein Bikepacking-Trip mit sich bringt, gerade wenn man halt von Tag zu Tag lebt und auch öfter mal einen Ausweichplan spinnen muss.
Da tut es mir leid, dass du das ganz alleine managen musst. Beim nächsten Mal, versprochen, habe ich alle Apps und ein eigenes Wahoo, Komoot, was auch immer.
Ja, dafür kochst du ja immer.
Ja, eben. Ich koche, ich wasche ab. Es ist, also diese Plastikplane sieht wirklich unheimlich romantisch aus. Sie hat so Dreckschlieren unten und sonst sieht man ganz matt dahinter den Verlauf des Sonnenuntergangs, das Ombre. Ist das Ombre?
Mhm.
Genau. Es bewegt sich von Blau zu Flieder zu unserem liebsten Pfirsich. Genau. Und die Dreckschlieren sehen eigentlich aus, wie als wären es langgezogene Wolken. Ja, so viel zu unserem Standort.
Ja, vielleicht ist noch wichtig, wir sind in der Nähe von Perugia.
Genau, das nach Erzählung von Jule soll das so ein klein Rom sein, aber da wir jetzt wirklich nach Rom fahren und da höchstwahrscheinlich zwei Tage verbringen. Und vielleicht kennt ihr ja jemanden, der uns auf die Schnelle noch bis übermorgen zwei Nächte Unterkunft bieten kann, dann wären wir sehr froh.
Ja, von Samstag, Sonntag bis Montag, Dienstag. Also.
Ja, genau. Wir bleiben auch einen Tag länger oder kürzer. Wie auch immer.
Ja, also Leute in Rom.
Leute, die außerhalb von Rom sind, aber Leute in Rom kennen, ihr wisst, wie das läuft.
Genau, aber wo fangen wir da jetzt an mit der Erzählung eigentlich?
Ich würde kurz da irgendwie ansetzen, dass wir als letztes in Venedig waren und dass wir das Leben nach Venedig begonnen haben. Aber uns hat noch so ein bisschen diese Landschaft verfolgt, diese langweilige Po-Ebenen-Landschaft, wo wir über Acker gefahren sind, über Pfade. Und da trafen wir auf Yannick.
Genau.
Da wollten wir kurz seine Perspektive mit euch nochmal teilen. Er ist nämlich auch jetzt auf Fahrradtour durch Italien, trifft sich irgendwo weiter südlich mit seinen Freunden und hat in den Bergen gestartet und hat uns so die Perspektive berichtet, dass er auch schon bei Leuten irgendwie gefragt hat, ob er bei denen übernachten kann, weil wir ja so ein bisschen damit strugglen, dass wir entweder auf dem Campingplatz irgendwo pennen, uns ganz selten mal irgendwie ein Bett gönnen oder eben, ja, so wie jetzt, darauf hoffen, dass wir bis morgen ein bisschen gewachsen sind in diesem Gewächshaus.
Ja, also genau, er hat erzählt, dass er auch quasi wild campt, aber auch irgendwie bei Leuten schon gefragt hat und das kann ich mir mit meiner sozialen Angst leider nicht vorstellen. Mit dir zusammen vielleicht.
Ich würde ja fragen, also wie gesagt, auch wir sind ja irgendwo gefahren, als wir das erste Mal da auf diesem Feld geschlafen haben. Da habe ich schon so in die Höfe der Leute reingeguckt und habe dich vielleicht auch fragen sollen, aber ich in meinem Kopf war es so, das wäre vielleicht dir irgendwie unangenehm gewesen oder so, und dann habe ich diese Option sein gelassen.
Ja. Letztendlich ist es bestimmt total easy und schön und...
Ja, was Yannick erzählt hat, er hat bei irgendeiner alten Frau in der Garage geschlafen, die kaum irgendwie, also die haben sehr lange gebraucht, um sich zu verständigen. Dann hat sie ihren Mann gefragt und wollte Yannick auch sagen, dass sie ihren Mann noch fragen muss, indem sie die ganze Zeit auf ihren Ehering gezeigt hat. Und am Ende kam irgendwie ein Freund, der... vermeintlich Englisch sprechen konnte, aber eigentlich konnte er nur diese Übersetzer-App bedienen. Alles in allem durfte er in der Garage schlafen und hat auch noch einen Kaffee abends da irgendwie bekommen, weil wegen der Gastfreundschaftlichkeit. Ja.
Ja. Naja, wir haben halt da ab Venedig nochmal 2 Tage in diesem in dieser Po-Ebene verbracht. Das war relativ unspektakulär.
Wir sind sehr viel
Offroad gefahren und haben dann festgestellt, dass wir in einem Land uns bewegen, wo die Otter regieren.
Genau, Otterland haben wir das genannt. Sie haben uns auch den Weg versperrt. Es waren 3 Otter auf so einem Deich.
Eine sogenannte Gang.
Eine sogenannte Gang. Und 2 davon sind dann... husch, husch weg, als ich mit dem Fahrrad angefahren kam. Und einer blieb einfach am Wegesrand oder am Deichrand sitzen und hat da an seinem Gras geknabbert und aber richtig tief in meine Augen geguckt. Mhm. Ich bin stehen geblieben, weil ich natürlich interessiert war an solch einem Wesen. Und dann hat er mich weiter angeguckt und gekaut. Und dann hat es ihm aber nicht gefallen. Oder er wollte meinen Rucksack oder irgendwas. Er hat aufgehört zu kauen. Es hat sich langsam auf mich hinzubewegt und hat sich auch so groß gemacht. Und dann habe ich aber Schiss gekriegt, bin weitergefahren. Und dann hat uns dieser, wie würdest du ihn nennen, Biber, diesen Weg, also der hat uns ja getrennt dann. Du hast dich nicht getraut, weiterzufahren. Und,
weil er saß dann auf der anderen am anderen Wegesrand und hat da weiter geknabbert, aber hat wirklich Augenkontakt gehalten, meine Güte.
Ja, ja, das sind echt fiese Wesen. Jedenfalls konnte ich ihn dann wie so ein Bär, man sagt immer so, sich laut und groß machen, so konnte ich ihn ein bisschen verjagen, zumindest von der Straße, und dann kam Jule schnell nachgefahren und dann sind wir weiter. Ja, dann fand ich noch schön, da war diese andere Deich, der durch das Wasser ging, der so dieser Weg ins Nichts, wo man das ziemlich schön beobachten konnte, dass am Horizont die Landschaft, je weiter du guckst, desto heller wird sie. Und das war alles, hat sich das alles so in Blau und ganz leichten Fliedertönen abgespielt. Also sowohl der Himmel, der so dösig, leicht neblig war, es gab keine Wolken, aber er war auch nicht so knallblau, sondern ja, so dösig hellblau, und dann hat das Wasser, was still war, das gespiegelt, und am Horizont waren eben diese niedrigen Baumlandschaften, die wie so eine Kulisse sich nach hinten immer, also so aus 3 Schichten aufgehellt haben, und wir sind aber auf diesem Deich gefahren, der so gefühlt erstmal mitten ins Wasser, ins Nichts fuhr. Und was ich da auch lustig fand, es gab sehr, sehr viele Mücken dort, also richtig viele. Ich bin kurz stehen geblieben und habe Video gemacht, und dann ist mir bewusst geworden, dass man permanent so ein Summen hört. Diese Mücken haben sich aber, also dieser Fahrradweg, da hat man ganz schwer zu zweit drauf gepasst. Wir sind ganz kurz nebeneinander gefahren, aber dann haben wir es gelassen, weil auf der linken Seite, wo ich fuhr, waren übelst viele Mücken. Also die sind richtig in die Augen und sowas gekommen, das war unerträglich. Und auf der rechten Seite, was ja 30 Zentimeter daneben war, gab es gar keine einzige Mücke. Dann haben wir das entdeckt und haben uns eingereiht und sind weitergefahren. Und davor noch worauf ich mich gefreut habe, was ich auch angekündigt habe im letzten Podcast, Flamingos. Ich dachte ja, ich kann Flamingos in der freien Wildbahn sehen und malen. Und ja, wir haben sie gesehen. Zum Glück hatten wir ein Fernglas dabei, weil sonst hätten wir sie einfach für Schwäne gehalten. Aber es waren echte Flamingos. Sie waren aber ziemlich hellrosa, fast schon weiß. Und dann ist es mir noch eingefallen, dass ihr Federkleid sich so pink einfärbt, wenn sie so einen bestimmten Krebs essen. Und den gibt es wohl nicht überall oder nicht zu jeder Jahreszeit in den örtlichen Einkaufshallen. Genau. Was ist dir noch irgendwie in Erinnerung geblieben da in diesem, auf diesem Weg? Vielleicht noch der Strand?
Der Strand mit diesen aufgebauten Skulpturen von dem Treibholz, genau. Ja. Ja, das. Ja, ich weiß nicht. Nee, mir ist eigentlich sonst.
Naja, aber dann hatten wir die riesigste Sonne gesehen. Ja, genau, wir haben, da auch.
Ja, genau. Wir haben da diesen Sonnenuntergang gesehen, den ich so auch noch nie gesehen habe. So eine Neonsonne, die auch halb verdeckt war von einem Wolkenband. Sah so echt so ein bisschen Safari-mäßig aus.
Ja, das sah aus wie so ein kitschiges Bild von irgendeiner afrikanischen Landschaft. Wir hören hier die ganze Zeit irgendwelche Geräusche und haben natürlich Sorge, aber ich glaube, das sind einfach hier so Blätter.
Okay. Ja, und davor war die Natur auch, da waren wir in so einem Reservoir und dann waren wir in, das hat mich so ein bisschen eigentlich auch an die Ostsee oder so quasi den Gespensterwald erinnert, quasi so ein richtig verworrener Wald am Strand und mit dem coolsten Sonnenuntergang ever. Also die letzten 10 Kilometer da waren auf jeden Fall.
Stimmt, wir sind ja irgendwie so an dem Tag 70 Kilometer wieder gefahren.
Ja.
Und das war super langweilig, weil das war schon der zweite oder dritte Tag in Folge, wo wir nur diese Deiche gefahren sind über die Felder. Und es war ja auch nicht so eine interessante Tristesse irgendwie in der Landschaft, sondern es war einfach, es ging einfach auf den Sack. Der Weg hat keinen Spaß gemacht zu fahren und es gab nichts Schönes daran. Aber dann waren diese letzten 10 Kilometer, die waren einfach wirklich krass. Also der Strand mit diesen Figuren, dann in dem Wald sind wir vom Strand über den Wald auf diese andere Seite gefahren, wo wir diese riesen neonrote Sonne gesehen haben. Und in dem Wald hat sich schon so stellenweise alles in den letzten orangenen Sonnenstrahlen eingefärbt. Dann hat auf einmal richtig laut ein Esel angefangen zu schreien. Und überall waren Rehe und Rehfamilien, die richtig, also die waren überhaupt nicht scheu. Das war irgendwie cool.
Mhm. Ja, und dann haben wir unsere Po-Ebene abgeschlossen, indem wir von Ravenna nach Rimini mit dem Zug gefahren sind, weil wir uns die letzten 60 Kilometer dann geklemmt haben. Und waren einen Tag in Rimini und haben mal eine To-Do-Liste abgearbeitet. Wie gesagt, die Organisation von einem Bikepacking-Trip ist ja ein bisschen aufwendiger, zumal wir aktuell ja auch noch malen und entweder Malpappen vorschicken oder also Material vorschicken oder das Fertige, was wir gemalt haben, auch weiterschicken. In dem Fall jetzt von Rimini nach Rom.
Das war mal wieder eine Posterfahrung.
Oh Mann, ey, ja, ich muss sagen, ich habe relativ viel Posterfahrung, auch durch meine Zeit in Belgien. Und ich muss sagen, die Deutsche Post ist da schon echt wirklich sehr, sehr gut. In Belgien war es halt auch immer totales Chaos. Das hat auch immer ewig gedauert und vieles, also es gab mal eine Zeit, da habe ich halt mein Sticker-Business aus Belgien dann gemacht. Vieles ist einfach wirklich nicht angekommen. So ist einfach lost. Und wir haben ja jetzt quasi ein Paket nach Deutschland schon geschickt und eins nach Rimini. Es ist beides angekommen. Nur auf dem Postamt. Und das ist wirklich, Postamt ist das richtige Wort dafür. Hat es so lange gedauert.
Das ist wie dieser animierte Zeichentrick. Ich habe den nicht gesehen, aber es ist so über Tiere. Man kennt diesen Ausschnitt. Da sind so, in der Bürokratie sitzen so Faultiere, die übelst langsam irgendwas machen, sie so übelst langsam bewegen. Und so läuft es halt bei der italienischen Post ab.
Bis jetzt haben wir alles so hingekriegt. So. Aber Das war immer...
Und jetzt saßen wir halt in dieser Filiale. Du hast dich erst angestellt, um das Paket zu empfangen. Ja. Dann haben wir es draußen umgepackt. Dann bin ich wieder rein, habe wieder einen Zettel gezogen, saß wieder weitere 20 Minuten und dann gestikulierte der Mitarbeiter ganz laut, so von wegen, jetzt macht die Post zu.
Ja, es war ja Viertel vor
und
zwei
neben
schon.
Neben mir saßen da auch vier weitere Leute mit einem Zettel, weißt du? Man kann das ja nicht kommunizieren von wegen, so Leute, in 20, 30 Minuten machen wir zu. Ihr braucht euch keine Zettel mehr zu ziehen oder man kann die Maschine vielleicht auch schon stoppen. Nee, alles klar, dann sind halt mit mir so drei weitere wütende, laut gestikulierende ItalienerInnen da raus und dann wurden wir zur zentralen Post geschickt. Das war halt auch so eine, also das ist auch immer so mit einer Bank oder so verbunden und da, also da war es übelst viele Schalter, die mal gingen, mal nicht gingen und dann wählt man ja auch so unterschiedliche Prozesse aus, womit du dich anstellst und manchmal ist deine Nummer gar nicht auf dem Bildschirm und da saß ich dann halt noch eine Stunde, ne, so irgendwie.
Ja, ich glaube, wir haben echt in Rimini wirklich zweieinhalb Stunden nur damit verbracht, in irgendeinem Postamt zu sitzen. Haben das aber alles hingekriegt. Dann großer Shoppingtag bei DM, denn DM gibt es zum Glück auch hier. Und ja, dann haben wir einfach gechillt und haben uns quasi vorbereitet auf die nächste Etappe, und zwar von Rimini nach Rom. Und da sind wir quasi vor, weiß ich jetzt gar nicht so genau, naja, 3-4 Tagen gestartet, 3 Tage. Und das war eigentlich ganz cool. Wir sind aus Rimini rausgefahren. Rimini war echt, die Saison ist vorbei, alles ist irgendwie so ausgestorben. Rimini war echt auch ein bisschen so, war so ein bisschen Ballermann.
Es war auf jeden Fall
sehr leer.
Sehr leer Ballermann. Und es gibt ja in Rimini eine wunderschöne Altstadt, die auch relativ weit entfernt ist von diesem ganzen Hotelgeballer da. Aber wir waren am Montag da, das heißt, alle Museen und so hatten geschlossen meisten. Und nachdem wir mit der Post durch waren, hatten wir Hunger und es war schon spät Nachmittag.
Ja, ich war auch nicht in der Stimmung. Und dann sind wir aus Rimini rausgefahren und relativ zügig nach 5 oder 10 Kilometer ist man in den Hügeln. Und da ging es dann direkt in die Hügel rein, dann waren wir endlich wieder in den Bergen.
Das war wieder schön, das war wirklich wieder schön. Auch zu klettern war schön, aber auch einfach diese Landschaft, diese abwechslungsreiche Landschaft, wie die Berge sich verändern und es ist, wenn man zurückguckt, sieht man ja wieder was ganz anderes, obwohl du eigentlich so das gleiche Stück Landschaft anguckst und die ziehen an dir vorbei. Es gibt unterschiedliche Ebenen, wenn man in die Weite schaut. Es ist toll.
Ja, vor allen Dingen nicht jeder Zentimeter gehört irgendeinem Bauer oder irgendeinem Hotel oder wie in Rimini oder halt auch davor. Die Strände sind ja komplett bebaut mit irgendwelchen Bars und Restaurants und teilweise hast du gar keinen Zutritt dazu, wenn du nicht was konsumieren willst. So, das fand ich alles echt, also war mir gar nicht so klar. Und das ist ja immer das Coole, die Weite und die Freiheit in den Bergen, kann man ein bisschen mehr machen, was man will. Und weißt du noch, wo wir am ersten Tag in den Bergen geschlafen haben?
War das ein Campingplatz?
Das war an der Kirche, genau.
Das war der erste Tag?
Ja, das war der erste Tag.
Stimmt, wir haben uns... wir haben uns einen Unterstrumpf, Unterschlumpf, wie sagt man denn jetzt richtig?
Unterschlupf.
Unterschlupf bei Gott gesucht. Wir sind nämlich auf einem Hügel rausgekommen und wollten irgendwo wild pennen und haben da so eine mini kleine Kirche entdeckt, auf der ein übelst schöne Madonna-Abbildung ist, also Maria mit Jesus, also Mosaik war das und dann war der Hintergrund auch aus Mosaik, ich glaube nicht, dass es Gold war, aber kann ja auch natürlich sein, kann ja auch Blattgold sein oder sowas, auch mosaikartig und das hat sich sehr schön so drumherum so bewegt, wenn man sich auch auf dieses Abbild hinzu und weg bewegt hat. Und da haben wir gesagt, okay, alles klar, das ist ja prädestiniert für uns. Wir können hier zwischen den Bäumen unser Zelt aufstellen. Da gab es schon mal so einen abgetretenen, flachen Platz. Der Boden war weich, es gab eine Wasserstelle. Und ich habe mich noch kurz hingesetzt und habe so ein Bild gemalt, das ist eigentlich fast schon eine Illustration. So, es ging so ein Weg aufs Feld hinaus und da war so ein kleines Loch durch das, was man gegangen ist. Und da hatten wir unsere Sportsachen und Helm hingehangen. Und da hat sich so ein dunkler Rahmen aus den Bäumen und aus der Umgebung, aus dem Wald heraus bis gebildet und man konnte dadurch auf den Sonnenuntergang schauen. Ich bin mit dem Bild nicht fertig geworden, das werde ich im Atelier fertigstellen. aber das Wichtigste, das Licht und den Sonnenuntergang, den Himmel, habe ich eingefangen. So, und dann haben wir unser Zelt aufgebaut und da kam so noch irgendwie eine alte Frau.
Mhm. Die Katzen gefüttert?
Die Katzen gefüttert und Wasser geholt und dann nochmal ein Pärchen, die haben auch nochmal Wasser geholt. Irgendwie holen die wohl alle dort Wasser. Muss
ja, lass sie machen.
Heiliges, wie sagt man?
Heiliges Wasser.
Heiliges Wasser.
Und mit diesem heiligen Wasser sind wir morgens dann auch beschwingt los. Es war richtig cool. Wir sind dann noch weiter diesen Hügel hochgefahren und sind dann so eine Mountainbike-Abfahrt gefahren, wo auch solche Schilder dran waren. Also das war, glaube ich, mal so ein Mountainbike-Rennen. Dem sind wir so ein bisschen gefolgt. Das war eine sehr ruppige Abfahrt. Aber das ging eigentlich ganz gut mit den Rädern. Es war ein bisschen ruppig und wir sind dann in so einem kleinen Ort rausgekommen und dann haben wir in der Bar Gaziella erstmal zwei Kaffee al Banco und zwei Brioches uns reingedrückt. Ja, das war sehr lustig.
Das war sehr lustig. Die kam dann zum Tisch und wollte uns eigentlich verabschieden, glaube ich.
Wollte sagen, dass sie schließt und wir waren so, tutu bene.
Tutu bene, tutu bene.
Naja. Eigentlich wollte sie uns rausschmeißen, aber voll lieb. Sie war total, total nett und lieb. Wir haben uns dann auch entfernt um 11 Uhr, hat sie ihre Bar wieder abgeschlossen. Also es war so süß. Innen drin waren so ganz alte Schwarz-Weiß-Fotos. Dann sind wir in eine Schlucht gefahren, beim Furlo-Pass. Da haben wir auch am Anfang direkt gemalt.
Das war richtig schön. Das war also auch wirklich so ein Pass. Links und rechts waren diese hohen Berge.
Ja.
Und ja, da war irgendwie so ein Damm, so eine Wasseranlage. Ja. Und irgendwie haben wir uns da hingesetzt und gemalt und dann eine halbe Stunde hochgeguckt und auf einmal waren da so richtig viele Touris.
Ja, wir haben sie alle angezogen.
Genau.
Haben sich gewundert, warum gucken diese jungen Menschen so lange auf diese Gesteine da. Das muss interessant sein.
Das muss interessant sein.
Ja, das war echt auch cool. Auf jeden Fall auch ein Highlight, da auch durchzufahren danach. Und dann sind wir irgendwann in Cagli rausgekommen, so eine süße Stadt vor so einer Bergkette. Und so eine alte Stadt auf so einem kleinen Plateau hoch und total alt, total cool. Und da haben wir nochmal eine kleine Badung am Fluss eingelegt. Und es war so um 16:30 und wir dachten, naja, dann fahren wir jetzt irgendwie nochmal auf diesen Berg rauf. Also
weil wir hatten ja diese Schutzhütte, die wollten wir nutzen. Ja,
genau. Wir gucken immer nach so Schutzhütten oder so oder Spots und in den Bergen kann man sich besser irgendwie so verstecken als in irgendwelchen historischen Städten. Und die Route ging halt über diese Bergkette. Das war so maximal 1600, 1700 Meter hoch. Und da gab es eine Schutzhütte auf 1000 Meter und wir haben uns eigentlich noch ziemlich gut gefühlt und dachten, komm, dann fahren wir da jetzt noch hoch. Und
es war auch ein sehr angenehmes Klettern.
Ja, also es war, ich glaube, es waren so 700 Meter nach oben, 12 Kilometer oder so. Und das, also es war wunderschön, total cool. Ab einer gewissen Zeitpunkt ist halt das nur noch Gravel, beziehungsweise so ausgelodderter Asphalt und irgendwann Gravel. Man sieht sehr viele Kühe und Pferde am Regenrand und halt auch so.
Also erst haben wir nur diese Haufen auf der Straße gesehen,
ja,
überall.
Genau, ja. Und dann haben wir gesehen, da sind wirklich Herden von Pferden und Kühe und mutmaßlich auch die Hirten dazu, die irgendwie immer im Fiat Panda da hoch und runter fahren.
Ja, hoch und runter fahren oder irgendwie mit einem ganz weit zurückgelehnten Sitz eine Kippe nach der anderen sich reinschmörgeln.
Ja, und dann wurde es so ein bisschen schummrig schon, Und dann hat uns leider noch so eine Husche überrascht. Da haben wir uns irgendwie noch eine halbe Stunde unterm Baum gestellt.
Damit haben wir das letzte Licht verloren, auf jeden Fall.
Ja, genau. Und sind da quasi die letzten, ich weiß gar nicht, 2,5 Kilometer oder irgendwie so 5 Kehren, habe ich dir immer gesagt.
Du hast gesagt, ab jetzt sind es 5 Kurven.
Im Dunkeln da hoch. Und das ging auch eigentlich alles. Und sind halt an unserer vermeintlichen Schutzhütte, Auflösung später, angekommen. Es war total dunkel und es war eine Hütte mit so einem Vordach und mit einem Brunnen, was Wasser war aus. Was für uns
wir sind halt die ganze Zeit da hoch, ja, und unsere Wasserreserven getrunken. Ja. Ein Glück, achtest du da nicht so sehr drauf, du, ja, hattest noch 0,5 Liter.
Ja. Genau, du hast alles getrunken. Ich habe ein bisschen damit gerechnet, dass irgendwas schief geht, deswegen habe ich nicht alles ausgetrunken. Und dann hatten wir halt noch 0,5 Liter und dann hat Akadi die Tütensuppe aufgekocht mit quasi 500 Milliliter, die übelst salzig war dadurch. Und dann habe ich halt geguckt, ja, okay, morgen früh die nächste Wasserstelle, das ist ein bisschen weit, aber das kriegen wir dann schon hin.
10 Kilometer hast du gesagt.
Ja, 9 Kilometer nach oben nochmal.
Und dann haben wir, also wir haben noch einen Apfel, eine Orange gehabt, ja, und eine Gurke, und ich habe die Gurke und die Orange für den nächsten Tag aufheben wollen.
Ja.
Und dann hast du dir ernsthaft noch Rotwein aufgemacht.
Und Akadi hat mich total so entgeistert angeguckt, so, aber das dehydriert doch. Ich so, ein Schlückchen Rotwein hat noch nie jemand geschadet.
Vor allem nicht in Italien.
Und genau, sind wir halt schlafen gegangen. Und ich bin halt irgendwann da nachts aufgewacht, weil es halt hammerlaut war die ganze Zeit. Und es hat halt total
angefangen. Ja, wir haben uns ja erhofft auch, dass wir am nächsten Tag, also wir sind ja in dieser Wolke da angekommen,
ja, es war genau, total neblig. Halt, ja, wir haben nichts gesehen.
Und wir haben uns eine Aussicht am nächsten Tag erhofft. Das war die erste Hoffnung.
Ja. Und die zweite?
Die zweite war, dass der Sturm, der dann in der Nacht anfing, irgendwann mal endet.
Ja, also der Sturm rüttelte halt die ganze Nacht an unser Zelt, es wurde immer ein bisschen schlimmer. Mussten wir dann aufstehen und ein paar Sachen einräumen, beziehungsweise einsammeln wieder, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass es so stimmig wird. Und Akali, du wahrscheinlich auch nicht. Und ich dachte mir dann so, ja komm, also das wird jetzt ein bisschen winden, aber morgen früh legt sich das 100% so. Und ich bin ja meistens immer um 7 wach so und es hat halt einfach immer weiter geblasen. Und dann habe ich mir dein Handy geschnappt, weil du hattest ein bisschen mehr Empfang als ich und habe halt auf meine Wetter- und Wind-App geguckt und habe gesehen, jo, das ist hier auf jeden Fall ein Wind, der geht noch 1,5 Tage tatsächlich. Und der wird auch noch ein bisschen schlimmer. Irgendwie so auf dem Kamm, also auf der Spitze oben drauf, waren das so 65 km/h. Und das sagte, also ich komme ja aus Rostock, da ist immer ein bisschen Wind. Und das sagte mir jetzt erstmal nichts, außer dass es windig ist. Und ich habe ja mal eine Zeit lang, jetzt kommen die alten Geschichten, unten am Hafen in so einer Containerbar in der Rostdommel gearbeitet. Und da hat mir Sascha manchmal die Wetter-App auf dem iPad da gezeigt und hat gesagt, guck mal hier, Jule, ab 22 Knoten musst du die Schirme einräumen. So viel weiß ich über den Wind. Ja, plus in Rostock, ich fahre da Kurier oder bin da Kurier gefahren, da ist immer Wind. Aber mit 65 km/h konnte ich jetzt erstmal nichts anfangen, außer dass es echt nervt im Zelt gerade.
Ja, und also ich habe auch gehofft, dass es aufhört, weil ich dachte mir, okay, am nächsten Morgen, da geht wieder die Sonne auf, wie das halt üblicherweise so ist. Über Nacht ist der Sturm, dann ist er vorbei. Aber dem war nicht so. Wir haben die letzten paar Stunden ja so halb wach gelegen eigentlich und abgewartet, bis der Sturm aufhört, aber es wird immer lauter, immer schlimmer. Und dann sind wir aufgestanden und haben gesagt, alles klar, wir fahren trotzdem weiter hoch auf den Kamm und sind so ins Nichts gefahren. Das war eigentlich total schön. Also für mich war es sehr spannend und interessant, dass wir in so einen Nebel, in so eine Wolke, in so ein Nichts hineinfahren. Aber man hat schon gemerkt, wie krass so die Naturgewalt ist, weil wir mussten schieben und das nicht wegen der Steigung, sondern weil der Wind das einfach nicht erlaubt hat, da irgendwie weiterzufahren. Und wenn du ein bisschen seitwärts standest, dann bist du fast umgekippt so. Und ich musste halt so irgendwie so viel lachen, weil ich dachte mir, okay gut, wir sind jetzt nicht an der Todesgrenze, aber das war so eine Schock, Reaktion von mir auf die Umwelt, so auf die Naturgewalt. Und mich motiviert das dann irgendwie so weiterzumachen.
Ja, bei mir ist es halt anders. Ich habe halt relativ viel Angst. Beziehungsweise, ja, einfach Angst davor, dass ich mich gerade überschätze oder die Natur überschätze, das nicht richtig einschätzen kann, was passiert.
Nicht unbegründet.
Nicht unbegründet. Ja, das war jetzt nicht super gefährlich oder so, aber ich hatte halt super viel mit meiner Angst zu kämpfen. So. Und dann sind wir halt immer, also noch ein Stück hoch, wirklich nicht weit, weil es war wirklich einfach zu schwierig. Und waren dann an so einer Kehre, an einer Serpentine, und wir haben halt einfach nichts gesehen. Und der Plan war halt sowieso früher von dem Berg runter auf der anderen Seite zu gehen und da so einen Wanderweg runterzuschieben, und dann wären wir auf eine Straße gekommen. Und da haben wir aber, dieser Wind hat da so in dieser Kehre reingedonnert, dass ich gesagt habe, ich glaube, Akali, das ist jetzt irgendwie totaler Quatsch hier gerade. Weil man hat auch nichts gesehen. Dieser Wanderweg wäre halt super eng gewesen. Irgendwie wahrscheinlich über so eine sehr exposeden Wiese. Das heißt, es hätte halt richtig reingeblasen. Und ich dachte so, ja komm, wir fahren jetzt einfach wieder runter. Wir fahren schön zurück nach Kagli.
Also sind wir quasi einfach nur auf den Berg gefahren, um da zu schlafen. Und
mehr oder weniger.
Die Abfahrt war ja auch wieder cool.
Ja. So, das genau, und wir sind dann wirklich 200 Höhenmeter runtergefahren. Da war Sonnenschein im Sinne von, man hat Dinge gesehen. So. Und wir waren einfach in dieser krassen Wolke da oben drin, die da reingeblasen hat. Und
für mich war es auch spannend. Ich habe sowas, glaube ich, noch nie gesehen, aber einfach in welcher krassen Geschwindigkeit und Nähe einfach diese Wolken an einem vorbeigeschoben werden. So, dass es, und wir haben auch Zeitraffer gemacht von so Wolkenlücken, die Sonnenstrahlen auf die Berge werfen, und die sind übelst rasant da einfach. Also du hast teilweise gar keinen Zeitraffer gebraucht, um diese Wolkenbewegung darzustellen.
Ja. Ja, genau, dann sind wir halt, ich habe das noch nie so gemacht, ich bin noch nie irgendwie zurückgefahren. Das war das erste Mal, glaube ich, für mich, diese 1000 Höhenmeter einfach wieder runterzurollen, war eine geile Abfahrt und so, alles gut. Und dann sind wir erstmal in so eine Bäckerei eingefallen, weil, wie gesagt, wir haben auch nichts getrunken gehabt, sehr lange. Und haben da erstmal sehr viel gegessen und getrunken.
War das schon der Zeitpunkt, als wir uns entschieden haben, das jetzt irgendwie ein bisschen anders zu planen? Dieses nicht von heute auf morgen immer fahren, sondern das war ein bisschen später, ne?
Nee, da habe ich genau, also ich glaube, ich habe dann immer überlegt, nee, heute Abend kann ich brauche ein Bett, ich brauche eine Dusche, ich brauche ein bisschen Komfort und dann.
Aber das war erstmal noch nicht, glaube ich.
Genau, und dann sind wir, die Alternativroute war an dem Fluss, auch so ein bisschen schluchtartig, und das war ja auch nur total schön.
Genial. Also wir haben wieder eine Stelle gefunden, die wir malen wollten und konnten, und wo ich von einer Klippe ins Wasser gesprungen bin.
Ja.
Das war auch ganz neu und aufregend für mich, und ich habe mich erst gar nicht getraut, und das Wasser war kalt und alles, aber das Malen war sehr schön dort, aber auch anstrengend, weil wir waren auch wieder so 1 bis 2 Stunden, also ich würde sagen, knappe 2 Stunden. Und es war ultra windig, was schon laut war. Und dann war auch der Fluss sehr laut. Und das war ja so ein permanentes Rauschen. Ja, was halt einfach auf Dauer so irgendwie sehr einnehmend ist, finde ich. Ja, und dann sind wir halt wieder weitergefahren. Und da war aber nochmal so kurz nach, ich glaube so nach 5 Kilometern oder sowas, nach 10, war dann wieder so ein Stimmungseinbruch. Wir hatten Hunger, irgendwie hatte alles zu. Also wir sind immer zur falschen Zeit irgendwie in diesen kleinen Dörflein und Städtlein.
Immer zur falschen Zeit in der richtigen Pizzeria.
Genau, sozusagen schon. Also es sieht immer richtig schick und toll aus und man hat richtig Bock, da was zu essen. Jedoch ist dann immer diese Mittagspause, oder es gibt dann, für diese Zeit wird dann die Küche geschlossen. Und dann habe ich ganz fix da irgendwie in diesem Mini-Stadtpark eine Action-Küche organisiert.
Ja, so ein bisschen Pasta gemacht.
Ja, Jule hatte einen, man kann schon sagen, ganz schön Hunger-Downer. Wie heißt das? Hangry warst du. Ja, und verzweifelt. Dann bin ich zum nächsten Konat und habe da ja, Pasta und Pilz-Zeugs geholt.
Und ich habe ein Bed and Breakfast gebucht.
Ja, und
mit dem größten
somit,
Bett der Welt.
Somit war unser Tag wieder gerettet und dann hat sich das Wetter auch irgendwie ein bisschen schöner gezeigt, weil wir die Route auch anders dann eingeschlagen haben. Dann hatten wir nicht nur Gegenwind die ganze Zeit und sind wieder auch auf dem Berg rauf und ja, das war auch schön, einfach so im Bett zu schlafen oder so eine Dusche zu nehmen.
Ja, und heute, jetzt sind wir quasi in der Erzählung heute angekommen, sind wir von ungefähr Shegea, hieß das, da wo wir geschlafen haben, Shegea, nach Gubbio. Gubbio war ultra schön.
Gubbio war ultra hübsch, ey. Das waren sehr enge Straßen, sehr, sehr historisch, sehr alt, diese Stadt. Aber dafür sehr viele Kräne, die man da auch aus der Stadt emporstiegen sah. Die teils Straßen, teils irgendwie so Gebäude irgendwie hochziehen, restaurieren. Also Kräne ziehen ja keine Straßen hoch. Jedenfalls wird da sehr viel gebaut.
Ja.
Und die Stadt ist so, kann man sich so vorstellen, die ist aus Sandstein gebaut, ganz viel. Und so. Also alles sehr ähnlich, fast schon gleich, so als wäre es so eine Riesenburg. Und der Sandstein, der wird ja mit der Zeit immer schwarz. Und so war das da auch. Und es war total hübsch irgendwie. Da sind wir auf so einem Marktplatz rausgekommen, haben klassischerweise irgendwie Café al Banco gehabt, sind in so eine Kirche da rein.
Ja, sicherlich.
Und die Kirche war auch toll. Bisschen unbeleuchtet, aber als wir gegangen sind, hat so eine Frau da diese Tore aufgemacht und dann war sie schon ein bisschen mehr mit Licht geflutet. Ja, alles andere als gotisch war sie. Das waren so typische römische Säulen da irgendwie und auch ein krasser Altar. Ja.
Und dann sind wir von Gubbio nach Perugia. Wir haben Perugia jetzt ausgelassen, aber da muss ich sagen, wenn Leute mal Bock haben auf Italienreise, das ist hier auf jeden Fall Gravel-Paradies. Ich glaube, diese Strecke haben wir fast nur Offroad hinter uns gebracht. Und das sind so ganz viele Hügelchen, auch teilweise immer so bebaut mit so Burgen und dann diese, wie heißen diese Nadelbäume, die in die Höhe gehen?
Zikaden? Ich nenne sie immer Zikaden. Ich weiß nicht, ob das richtig ist.
Ja, halt diese, diese Abfahrten.
Diese typischen italienischen.
So habe ich mir Italien vorgestellt.
Genau, das siehst du in jedem italienischen Restaurant an die Wand gemalt. Es ist irgendwie so ein kleines Bauernhaus und es wird eine Allee aus Zikaden da zu diesem Bauernhaus. Und so war das hier alles.
Ja, das war ultra schön. Und ja, jetzt sind wir hier.
Im Gewächshaus.
Ja,
fertig, würde ich sagen. Wir haben unser Zelt hier aufgeschlagen. Beim Aufblasen der Matratzen war es schon sehr stickig und warm da drin, aber mittlerweile hat es ein bisschen abgekühlt. Wir werden jetzt unsere klassischen abendlichen Suppen einnehmen. Wir haben diesmal sehr viel Wasser dabei. Und wir haben jetzt ein Outro. Podcast. Spitte du jetzt auch noch mal ein bisschen rein.
Seitdem du einen Podcast hast.
Seitdem du einen Podcast hast.
Ja, damit verabschieden wir uns, denke ich. Und hören uns aus Rom wieder.
Ja, spätestens. Küsschen.